Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Man sieht ein bisschen komisch aus mit dieser Kopfkonstruktion, dem sogenannten Head-Mounted Display. Das muss man aufsetzen, um in die Tiefen der virtuellen Realität abzutauchen. So kann man über Städte und Berge fliegen oder sich durch den Dschungel kämpfen. Die meisten tun das einfach, um Spaß zu haben. Dabei lässt sich die VR, die virtuelle Realität, auch ganz anders einsetzen. Zum Beispiel in der Psychotherapie.
Angst vor Spinnen oder vor Tieren, vor Schlangen. Häufig ist auch Angst vor Höhen, vor dem Fliegen, in ein Flugzeug steigen. Das Ziel jeder Behandlung ist, dass die Person am Schluss sich dieser Situation stellt. Sie können schon ein bisschen ahnen, dass die Entscheidung, sich dieser Angst zu stellen, in der virtuellen Realität einfacher ist als in der Realität. Wenn ich Patienten die Wahl gebe, willst du das in echt machen oder in virtueller Realität, da wählen zwischen 81% und 93% die virtuelle Realität. Die Person, der Patient weiß ja, die Spinne ist virtuell, die ist nicht echt. Ja? Trotzdem ist es so, dass die hier auf einer Skala von 0 bis 100 am Anfang der ersten Sitzung mit so einer virtuellen Spinne 80 angeben, also ein relativ hoher Angstwert.
Psychische Krankheiten sind weit verbreitet, aber viel zu wenige Menschen werden behandelt. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, ist hoch und Therapieplätze sind selten. Die virtuelle Realität könnte da Abhilfe schaffen, sagt Paul Pauli. Er ist Professor für Psychologie an der Universität Würzburg und erprobt dort den Einsatz von virtueller Realität in der Psychotherapie. Patienten scheuen sich viel weniger, eine Therapie zu beginnen, wenn dabei VR zum Einsatz kommt. Und die Therapieerfolge sind gut, gerade im Fall von Angststörungen. Wer im echten Leben Angst vor Spinnen hat, der fürchtet sich auch in der virtuellen Realität vor ihnen. Und das, obwohl die Patienten natürlich genau wissen, dass die Spinne, die sie in der VR sehen, nicht echt ist. Weil das so ist, funktioniert auch die Therapie. In seinem Vortrag erzählt Pauli anhand vieler Beispiele, wie er seinen Patienten in der virtuellen Realität dabei hilft, ihre Ängste im wirklichen Leben in den Griff zu bekommen. Pauli hat seinen Vortrag am 13. Dezember 2017 im Technoseum in Mannheim gehalten. Er hat den Titel »Virtuelle Gefahren und echte Ängste. Virtuelle Realität in der Psychotherapie«. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Was Sie hier sehen auf dem Bild, das ist sozusagen die Paradeseite von Würzburg. Das ist der Blick über den Main auf die Festung Marienberg. Und dieses Bild möchte ich nutzen, Ihnen virtuelle Realität zu erklären. Und zwar sehen Sie jetzt hier einen Stich von der Festung Marienberg in Würzburg. Das ist zweidimensional. Das können Sie zwar näher dran gehen und können es genauer anschauen, aber Sie können nicht drumherum gehen. Und was Sie jetzt sehen, ist dieselbe Festung virtuell. Die haben mal die Informatiker an der Universität Würzburg gemacht. Das heißt, der Vorteil ist, dass Sie jetzt sozusagen aktiv handeln können, um dieses Modell rumgehen, es anschauen können, wie Sie wollen. Sie können sozusagen in dieses Modell agieren, als Agent auftreten. Was Sie aber auch sehen, ist, vor allem im Vergleich zum Bild am Anfang, dass man natürlich ein bisschen Detailtreue verliert. Ja, also ich muss dieses Modell herstellen. Das ist also nicht ganz echt, aber der große Vorteil ist eben, dass ich eben damit agieren kann, also in diese Welt auch eintauchen kann. Und das werden wir auch gleich sehen. Wenn man jetzt Betrachter wäre, könnte der jetzt eben auch diese Festung besteigen, was der jetzt auch tut, und durch diese Brücke durchgeht und sich in dieser Festung umschaut, die zu exploriert. Ja. Also das wäre der entscheidende Punkt, wenn wir was, und das ist auch der Unterschied zum 3D-Kino. Im 3D-Kino sehen Sie es zwar auch dreidimensional, aber Sie sind kein Akteur. Ja. In der virtuellen Welt sind Sie ein Akteur und können aktiv sozusagen in der Welt handeln. Und das wäre jetzt auch nochmal hier zusammengefasst, was virtuelle Welten sind. Das ist eine Form der Mensch-Computer-Interaktion. Das heißt, der Nutzer kann sich in diesen computersimulierten dreidimensionalen Welten umsehen, sich bewegen und agieren. Und um dies zu erzeugen, brauchen wir zwei Dinge. Zum einen brauchen wir Schnittstellen, die die Sensorik vermitteln. Das ist sozusagen, was Sie sehen, was Sie hören. Kann auch sein, was Sie fühlen oder riechen oder wie das Vestibulärsystem aktiviert wird. häufig ist es nur, sage ich mal, nur in Anführungszeichen, visuell und akustisch, was simuliert wird. Was aber zusätzlich notwendig ist, ist eben auch sogenannte Sensoren. Das heißt, das Verhalten des Nutzers muss aufgezeichnet werden und verändert sozusagen den Input, was eben die Menschen dann sehen. Und was ich dann erzeugen will, sind zwei Dinge. Zum einen Immersion. Immersion bedeutet, wie die Menschen eintauchen in die Welt, wobei Immersion physikalisch definiert ist. Physikalisch bedeutet, die Immersion ist umso höher, je mehr sensorischen Input ich erzeuge, je mehr Sinneskanäle ich abdecke und je genauer das ist. Während die Präsenz, die ich erzeugen will, das ist psychologisch. Wie stark fühlt sich der Mensch, der Nutzer, präsent in dieser virtuellen Welt und vergisst die echte Welt sozusagen. Natürlich hängt es zusammen, desto höher die Immersion, desto besser vielleicht auch die Präsenz, aber der Zusammenhang ist nicht 100%. Das heißt, ich kann auch mit einfachen immersiven Methoden, zum Beispiel nur mit akustischen und visuellen Reizen, auch noch ein sehr gutes Gefühl der Präsenz herstellen. Und das ist das Entscheidende für uns, das Gefühl der Präsenz. Und da werden Sie auch wieder Beispiele sehen. Wie mache ich das jetzt? Hier sehen Sie schon eine Möglichkeit, das ist ein sogenanntes Head-Mounted Display. Und das ist auch, was wir in der klinischen Psychologie benutzen, ist eben so ein Head-Mounted Display, über den über kleine Bildschirme die visuelle Information simuliert wird. Dreidimensional, auf beide Augen. Gleichzeitig auch in den meisten Setups wird hier auch die Akustik simuliert über diese Kopfhörer. Zusätzlich, das werden Sie nachher in einem Film auch sehen, simulieren wir manchmal vestibuläre Dinge, also Bewegung. Das heißt, da bewegt sich noch irgendwas. Was ganz wichtig ist, ist, dass eben hier so ein Tracker ist. Das ist der, die Kopfbewegungen aufzeichnet und der eben dann aufgrund der Kopfbewegung den visuellen und akustischen Input verändert. Und in manchen Studien oder in manchen Bedingungen ist es dann so, dass die Person auch gehen kann und sich die Welt verändert oder eben durch einen Joystick in der Welt navigiert, also praktisch dort Erkundungen machen kann in dieser Welt. Was jetzt noch zusätzlich ist, was wir in der klinischen Psychologie sehr häufig oder noch zusätzlich brauchen, ist natürlich zum einen, dass wir den Patienten nie Welten zeigen, das wir nicht vorher absprechen. Also wir machen nichts, auch in virtuellen Welten nichts, was die Patienten vorher wissen, was auf sie zukommt. Und zusätzlich ist es so in der Psychotherapie, dass eben die Computer diese Welt erzeugen, aber gleichzeitig der Therapeut diese Welt auch sieht. Nicht dreidimensional, aber der sieht, was der Patient sieht. Und er kann immer mit dem Patienten reden. Also es ist ständig eine Interaktion möglich. Und das ist auch ein Punkt, den ich betonen möchte für die Sachen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Die Idee ist nicht, dass jetzt Patienten zum Beispiel mit Ängsten virtuelle Realität benutzen und sich selber behandeln können. Unsere Meinung ist ganz klar, dass ein Experte dabei sein muss, ein Therapeut dabei sein muss und das auch überwachen muss. Ich werde Ihnen das nachher in Filmen noch mal genauer demonstrieren. Das Zweite ist, und das werden Sie auch sehen, das ist so ein bisschen eine Spezialität bei uns, wir machen auch virtuelle Welten in einem sogenannten Cave-System. Ein Cave-System, und zwar heißt das, um genau zu sein, ein 5-Seiten-Cave-System. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass eine Wand wäre eine Kinowand im 3D-Kino. Ja? Aber wir haben nicht eine Wand, wir haben 4 Wände, auf die wir eine dreidimensionale Welt projizieren. Und die 5. kommt eben durch die Projektion von oben auf den Boden. Das heißt, die Person ist in einer dreidimensionalen Welt, die ist virtuell. Und in dieser Welt kann er handeln, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe. Er kann zum einen physikalisch, das ist ein kleiner Raum, er kann dort physikalisch sich bewegen, er kann wohin gehen, kann irgendwas genauer anschauen, kann vielleicht auch versuchen, was zu berühren, dass sich was verändert. Und er kann in dieser Welt gehen, indem er auch einen Joystick benutzt, also gar nicht physikalisch geht. Und hier als Beispiel haben wir Studien gemacht, das sieht man jetzt nicht so schön auf den Bildern, wo der dort Auto fährt. Und um ihn herum ist ein virtuelles Auto. Da zieht er den Tacho, er hört die Geräusche und fährt praktisch die Straße lang. Und das ist praktisch dann dreidimensional und das Auto fährt dorthin, wo er hinlenkt. Ja, und die Welt verändert sich so. Okay, das wäre jetzt so meine Einführung zu dem Ganzen. Das wäre jetzt nochmal die Gliederung, was auf Sie zukommt. Den ersten Punkt hier, was ist virtuelle Realität, habe ich jetzt behandelt. Der zweite Punkt, auf den möchte ich jetzt eingehen, ist Angst und Angsterkrankungen. Und da möchte ich Ihnen vor allem auf die Größe des Problems hinweisen, Sie, um auch ein bisschen zu begründen, warum wir denken, dass es sinnvoll ist, das in virtueller Realität zu machen. Um eben, ich sage es mal vorneweg, um mehr Leute erreichen zu können, die Therapie, die sehr effektiv ist, auch mehr an den Mann zu bringen, sage ich mal so. Dann möchte ich Ihnen Beispiele geben, was wir durchgeführt haben an Studien zur Behandlung von Angsterkrankungen. Und ich möchte hier an 4 Unterpunkten, die alle bestimmte Aspekte von solchen Behandlungen betrachten oder untersucht haben. Und da möchte ich Ihnen am Beispiel von Angst vor Spinnen, also eine spezifische Phobie, eine Arachnophobie, Spinnenangst zeigen, einfach mal paradigmatisch, wie wirkt denn diese Expositionstherapie in virtueller Realität? Am zweiten Beispiel der Höhenangst möchte ich die Frage beantworten oder behandeln, beeinflusst solche Virtualität auch Verhalten? Das ist für mich immer wieder ein bisschen so die Frage, ich habe ja im Kopf, es ist virtuell, es ist nicht echt. Ja? Und die Frage ist, empfinden die wirklich Angst da drin? Ist das was, was auch Verhalten echt beeinflusst? Und da möchte ich Ihnen Beispiele zeigen, dass das der Fall ist. Dann möchte ich nochmal, was jetzt gerade vorher angesprochen ist, auf die Flugangst eingehen, auf die Aviophobie. Und da haben wir mehrere Studien durchgeführt, die auch prüfen, wie effektiv diese Behandlung in virtueller Realität eigentlich ist. Und abschließend möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Angst vor Spinnen und da auch beispielhaft zeigen, dass man mit virtueller Realität Dinge machen kann, die man in der Praxis ohne diese virtuelle Realität gar nicht so einfach realisieren kann. Und damit vielleicht sogar Therapie verbessern kann. In dem Fall wäre es eben, den Rückfall zu verhindern, also Rückfälle zu verhindern oder abzuschwächen. Und abschließend möchte ich nochmal einfach aufzeigen, andere Möglichkeiten, wie Virtualität benutzt wird in der Psychotherapie, in der klinischen Psychologie. Das sind aber Gebiete, wo wir selber wenig drüber forschen, aber dass Sie einfach ein Gefühl kriegen, dass es schon ein Gebiet ist, das weitergeht und möchte auch auf die Gefahren eingehen. Die Gefahren, sehr kurz, es gibt nicht viele, aber doch, denke ich, muss man das auch diskutieren, ob da nicht auch negative Dinge damit verbunden sind. Zum nächsten Punkt, Angst und Angsterkrankungen, die Größe des Problems. Ich möchte hier ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen genereller sprechen über psychische Erkrankungen überhaupt. Und es ist so, es gibt epidemiologische Untersuchungen, die sagen, dass die Prävalenz psychischer Erkrankungen in Deutschland bei 30% ist. Ja, das heißt, 30 Millionen Menschen haben psychische Probleme von 130, nicht in dem Moment, aber über einen Zeitraum von einem Jahr haben von 130 Menschen irgendwann psychische Probleme. Wichtig ist aber auch für uns, dass die Inanspruchnahme deutlich geringer ist. Das heißt, viele dieser Patienten nehmen überhaupt keine Behandlung in Anspruch, keine fachspezifischen Leistungen. Höchstens, und das ist durch Daten von Krankenkassen analysiert worden, 25-30% überhaupt. Natürlich ist es auch so ein bisschen eine Stigmatisierung dahinter, oder es ist nicht so einfach, mit den Problemen sozusagen sich zu öffnen und damit zu jemandem zu gehen. Und im engeren Sinne psychotherapeutisch behandelt werden höchstens 15% von denen, die psychische Probleme haben. Das heißt, obwohl, und das werde ich Ihnen gleich zeigen, obwohl es sehr gute und effektive Methoden gibt. Und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal versucht hat, einen Platz in Psychotherapie zu bekommen. Die Wartezeiten sind einfach bis zu einem Jahr aktuell. Ja. Was also das, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, diese sogenannte Chronifizierungsdauer. Die Daten zeigen auch, dass es im Schnitt 7 Jahre dauert, bis eine Person ein psychisches Problem beginnt, bis zum ersten Mal eine Behandlung anfängt. Was also dann hier unten steht, es ist eben so, dass es statt zu früh zu einer ambulanten Behandlung kommt es zu spät zu einer stationären Behandlung. Also dass das Problem schon chronifiziert ist und deswegen eben die Behandlung auch nicht mehr so gut wirken kann. Und ein bisschen ist so die Idee, dass ich Virtualität, diese Technik nutzen kann, um solche psychotherapeutischen Behandlungen einfacher und schneller zugänglich zu machen. Und das ist auch so ein bisschen, wenn wir unsere Studien durchführen, zum Beispiel zur Behandlung von Angst in Virtualität, ist es wirklich erstaunlich, dass es dass wir viele Anfragen haben. Ja? Weil es für die Leute oder für die Patienten oder Betroffenen viel einfacher ist, zu sagen, da ist was, da gibt es ein Gerät, das kann mir vielleicht helfen, als die klassische Psychotherapie, sage ich mal, da muss ich lange Gespräche führen, da wird meine ganze Entwicklungsgeschichte durchleuchtet. Also der Schritt ist relativ einfach und das ist auch, was ich am Schluss zeigen werde, dass diese Hemmschwelle, die Therapie zu beginnen, durch die Virtualität deutlich abgesenkt wird. Und jetzt aber zu unserem Spezialgebiet, Angststörungen. Auch hier ist es schon mal dargestellt, es sind jetzt Ältere schon im Fokus. Hier steht oben drüber Zivilisationskrankheit Angst, Massenkrankheit Angst. Und das ist auch der Grund, warum wir uns viel mit Angststörungen beschäftigt haben, weil das ist tatsächlich so. Hier sehen Sie eine Liste von psychischen Störungen und jeweils die Häufigkeit dieser Störung. Und wenn ich die addiere, dann komme ich auf die 30%, die ich Ihnen vorher gesagt habe. Ja? Und das ist die sogenannte 12-Monats-Prävalenz. Also das wäre praktisch innerhalb eines Jahres haben so viele Personen ein psychisches Problem. Und was Sie hier sehen ist, dass die Angststörungen die Gruppe mit den größten Zahlen ist. Das sind 14%, die praktisch hier psychische Probleme haben im Bereich der Angststörungen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir auf diese Störung fokussieren. Der andere Grund ist, weil wir da sehr gute psychotherapeutische Ansätze haben, die sehr wirksam sind, die aber viel zu wenig eingesetzt werden. Und das ist eben, wie gesagt, was die Virtualität leisten kann, diesen Einsatz zu erleichtern. Und zwar, und das ist der erste Zugang, viele Angststörungen beziehen sich auf bestimmte Objekte oder bestimmte Situationen. Und in dem Fall spricht man eben von einer spezifischen Phobie. Hier sehen Sie auch die Häufigkeiten dieser Störungen in Abhängigkeit von dem Objekt oder der Situation. Häufig ist Angst vor Spinnen oder vor Tieren, vor Schlangen, vor Spinnen. Häufig ist auch Angst vor Höhen, Angst vor einer Rede halten zum Beispiel, vor Prüfungen, vor Viren, sich anzustecken, vor dem Fliegen, in ein Flugzeug steigen oder vor engen Räumen. Das wäre die Klaustrophobie. Was Sie auch sehen ist, hier sind die Geschlechter unterschiedlich dargestellt. Frauen sind viel häufiger betroffen. Das ist auch ein Punkt. Wobei, und das möchte ich jetzt noch abschließend zu dem Thema sagen, dass es natürlich nicht so ist, dass Angst per se schlecht ist. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Wir wollen keine angstfreien Menschen haben. Und zwar, was hier dargestellt ist, ist sozusagen die Stärke der Gefahr und die Stärke der Angst. Ja? Und das Entscheidende an Angststörungen, an pathologischen Ängsten ist, dass die Angst extrem groß ist, obwohl die Gefahr sehr nieder ist. Also Beispiel hier A wäre ein Buchhalter bei der Arbeit. Keine Gefahr, keine Angst. Punkt B hier wäre ein Bauarbeiter auf einer rauen See. Das ist tatsächlich bedrohlich und wahrscheinlich hat er auch starke Angst, aber die Angst ist angemessen. Während die Personen hier, die pathologische Angst haben, die haben diese Angst, obwohl die Gefahr objektiv eigentlich nicht da ist. Und wir sprechen dann von einer Krankheit, von einer Pathologie, wenn diese Angst überhand nimmt und die Person darunter leidet. Entweder aus sozial oder beruflichen Gründen darunter leidet und eben Dinge nicht machen kann, die er gerne machen würde. Also sein Leben eingeschränkt ist. Und hier unten sehen Sie noch einen Bombenentschärfer. Das ist natürlich ein hochtrainierter Mensch. Das ist eine hohe Gefahr, aber der hat wahrscheinlich niedere Angst, weil der das schon sehr oft gemacht hat. Aber das ist wichtig, wie gesagt, wir wollen auch, es ist nicht sinnvoll, angstfreie Personen zu haben. Wir wollen aber, dass die Menschen sich von der Angst nicht eingeschränkt fühlen und eine hohe Lebensqualität haben und nicht darunter leiden. Das ist das Entscheidende. Ja. Okay, jetzt zur Behandlung von Angsterkrankungen. Auch da möchte ich aus Zeitgründen nicht so stark ins Detail gehen. Aber alle, und es gibt viele Studien, die Psychotherapie, die effektiv ist, die von der Behandlung von Angststörungen beinhaltet immer, dass ich mich am Ende meiner Angst stelle. Also das ist jetzt hier beispielhaft dargestellt, wenn ich Angst vor Spinnen habe und darunter leide, eben weil ich nicht im Erdgeschoss wohnen kann, weil da zu viele Spinnen sind oder nicht aufs Land ziehen kann, weil dort so viel Kontakt ist. Und wer bei uns manchmal in die Ambulanz kommt wegen dieser Störung, ist auch Lehrer. Ja, die viel mit anderen zu tun haben, die dann Angst haben, dass sie zum Beispiel vor der Klasse aufgrund so einer Spinne sehr starke Angst bekommen, den Raum verlassen müssen etc. Also die leiden wirklich drunter. Und das Ziel jeder Behandlung ist, dass die Person am Schluss sich dieser Situation stellt. Und natürlich nur mit einer adäquaten Vorbereitung, natürlich nur in dem Sinne, dass die Person auch versteht, warum sie sich der Situation stellen muss. Ja? Und dort erfährt, da möchte ich jetzt auch nicht auf die Details eingehen, aber dort erfährt, dass diese Angst, die Gefahr, die vermutete Gefahr eigentlich unbegründet ist. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Wichtig ist, dass die Person selber zu der Entscheidung kommt, dies zu tun. Und das ist jetzt auch, Sie können schon ein bisschen ahnen, wo die Virtualität hinausläuft, dass die Entscheidung, sich dieser Angst zu stellen, in der virtuellen Realität einfacher ist als in der Realität. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, das war bei uns ein Fernsehteam da, das ist jetzt keine echte Therapie in dem Sinn, aber dass Sie mal so ein Gefühl bekommen, wie das am Schluss, also natürlich nach Vorbereitung, da jetzt sehen Sie einen Film,
mutige, richtige Entscheidung.
Da ging es eigentlich um Mut.
Kann,
und auch Mut ist ja natürlich was, das man braucht, glaube, das um sich seiner Angst zu stellen.
Das muss man sozusagen als Verhalten üben.
Also um mutiger zu werden, muss man sich auf jeden Fall mit seiner Angst auseinandersetzen und sie kennenlernen und mit der Situation Angst vertraut werden.
Ihre erste Mutprobe hat Christiane schon mal erfolgreich bestanden. Doch bei der nächsten sieht das wieder ganz anders aus.
Da vorne ist praktisch verdeckt noch in einem Kasten eine lebendige Spinne. Die Aufgabe ist, die durch diese Kurbel so nahe wie möglich heranzuziehen. Ja, dann sagen, bis hierher und nicht weiter, dann ist es okay. Und zwischendurch werde ich Sie ab und zu fragen, wie stark ist Ihre Angst? 0, gar keine Angst, 100 wäre extreme Angst. Ja.
Eine Spinne. Lutz bleibt da vielleicht cool, aber ich habe da ein echtes Problem.
Wie wäre Ihre Angst jetzt?
Also, obwohl ich nicht weiß, was da drunter ist, würde ich schon sagen, so 60.
Minus,
unter 0 gibt's nichts.
Ah, 10. Ich habe die Spinne noch nicht gesehen.
Gut, dann fangen wir jetzt an.
Oh Gott.
Was ist jetzt Ihre Angst?
So, 65, aber warum ist denn da keine Decke drauf? Die kann aber nicht raus, oder?
Die kann schon raus.
Die kann da raus.
72.
Okay, ich kurbel jetzt.
Oh Gott, ist die groß, meine Güte.
Ja, was wäre jetzt Ihre Angst? 0 bis 100?
Also 75 sind wir jetzt schon.
75?
Sag mal 50, weil sie ist noch relativ weit weg.
Gut, und dann jetzt weiter.
Oh Gott, wie witzig.
Du sagst Stopp, wenn
sie sagt.
Ja, also ich glaube, also jetzt müssen wir erstmal Pause machen auf jeden Fall.
Okay. Angstniveau wäre jetzt?
Ja, wir sind bei 85.
Die Entfernung ist für Sie noch mit relativ möglich. Und dann würde ja eine Behandlung erfolgen oder der Umgang wird eben gelernt mit der Angst und dann kann man schauen, wie kann ich es nachher aushalten.
Jetzt nehmen wir die Spinne raus, um uns an sie zu gewöhnen. Damit Christiane sich traut, die Spinne näher als einen halben Meter an sich heranzulassen, soll sie sich mit dem Tier in Ruhe beschäftigen. Der Rat des Professors: Mut lässt sich steigern, indem man sich seiner Angst stellt. Das funktioniert, indem man sich mit dem Angstobjekt auseinandersetzt.
Das ist jetzt nur die Haut.
Das ist jetzt nur die Haut.
Die häuten sich auch.
Das ist, was wir dann auch schrittweise eine schrittweise Annäherung machen.
Genau wie Schlangen häuten sich Spinnen oft mehrmals pro Jahr. Auch dieses Riesending hier ist nur eine abgestreifte Haut.
Das spüren und einfach merken, wie dann das unangenehme Gefühl abnimmt. Ja? Und auch ein bisschen Interesse daran zu entwickeln. Das ist ja eigentlich gar nicht was Besonderes. Das ist sozusagen.
Das ist halt nur diese riesige Vogelspinne.
Die riesige Vogelspinne, die jetzt auch hier sich ganz normal verhält.
Es hat mich wirklich Überwindung gekostet, die Spinnenhaut in die Hand zu nehmen. Doch man gewöhnt sich tatsächlich daran.
Und dann wäre eine gute Sache, mal die Hand hierher zu legen und ganz ruhig liegen zu lassen.
Aber spürt sie das jetzt, dass ich Angst habe, die Spinne?
Die Spinne spürt das nicht. So, und jetzt ist die Frage, jetzt müssen Sie sich selber entscheiden, bin ich mutig und lasse die Hand liegen oder lasse ich sie nicht liegen?
Aber du lässt sie liegen, du bist mutig.
Aber wichtig ist, nicht schnell wegziehen.
Könnte die denn durch meine Jacke durchstechen?
Schwierig. Dafür sind die Zähne wahrscheinlich zu klein.
Okay.
Was? Mutig?
Mhm. Jetzt oder nie?
Oh, jetzt.
Wir sind bei 100.
Jetzt willst du es, hier nimmst du es jetzt drauf?
Aber dann, oh Gott, dann nehmen Sie mir sofort, wenn sie über meine Hand krabbelt, auf der anderen Seite
selbstverständlich.
Wieder.
Selbstverständlich.
Und jetzt denkt sie, ist alles gut, ja?
Einfach das anschauen und die Angst auch vor allem merken, dass die Angst viel zu groß war.
Mein Herz rast wieder.
Das ist ganz süß. Sie ist ganz weich.
Das ist aber echt gemütlich.
Ihr Hintern?
Jetzt könnten Sie doch die Hand drin.
Nein.
Warum bleibt sie da jetzt so sitzen?
Weil sie nicht mag.
Natürlich kann man nicht erwarten, wenn ich einmal eine Spinne auf, dann ist die Angst weg. So einfach geht es nicht. Die Angst ist sehr erlernt, ist sehr automatisch da. Aber wenn Sie es 100. Mal machen wie er, hat er gar keine Angst.
Ist übrigens tatsächlich so, dass der Herr früher starke Angst vor Spinnen hatte und jetzt Spinnen sammelt. Also das ist schon ganz interessant. Ich meine, es ist jetzt nur ein Beispiel. Die hat auch wirklich keine Patientin sozusagen. Die hat natürlich ein bisschen Angst vor Spinnen gehabt. Aber Sie sehen, das ist eine ganz aufwendigere Sache. Und was auch ganz wichtig ist, man hat es gar nicht ganz unter Kontrolle. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was macht die Spinne jetzt tatsächlich oder nicht. Ja? Und es ist auch was, wo viele Personen, die wirklich so Angst haben vor Höhen, vor Spinnen oder sonst was, diesen Schritt nicht so einfach gehen können wie Sie jetzt. Ja? Und deswegen ist die Idee, diesen Schritt quasi erstmal virtuell zu machen. Ja? Und hier noch als letzter Punkt in die Richtung, diese Therapie, das ist eine kognitive Verhaltenstherapie, die ist sehr effektiv. Ja, das sehen Sie hier, was man Effektstärken nennt. Und die Effektivität ist bei einer Effektstärke von 1,23. Die Psychotherapie insgesamt ist bei 8,88. Aber nur als Vergleich für medizinische Behandlungen, die jeder als erfolgreich ansehen würde, zum Beispiel hier Bypass-Operation bei Angina Pectoris, das ist Punkt 7. Ja, oder Therapie bei Arthritis ist bei Punkt 6. Also wir haben hier eine Therapie, die extrem effektiv ist, die aber zu wenig angewandt wird, weil es aufwendig ist, weil es schwierig ist, das zu tun. Das sehen Sie es an der Spinne, das ist klar. Aber auch Höhenangst oder eben Flugangst, in ein Flugzeug zu steigen, das ist schon was sehr Aufwendiges. Und so kam, und diese Therapie ist empfohlen nach den Leitlinien der Angsterkrankungsbehandlung, aber sie wird zu wenig gemacht. Und das war für uns eben die Motivation, das Ganze in der virtuellen Realität zu testen. Um das nochmals zusammenzufassen, was die Therapie erreichen soll. Natürlich, ich lasse das ein bisschen weg nach dieser Vorbereitung. Das ist eine lange Vorbereitungsphase, oder lang, aber es ist eine Vorbereitungsphase. Der Patient, und das ist das Ziel jeder Angsttherapie, er soll erfahren, dass die Angst unbegründet ist. Er wird darauf vorbereitet. Es ist mit seinem Einverständnis und er ist motiviert dazu. Und dann kommt es zu dem, was wir Exposition nennen. Das ist das, was Sie in dem Film gesehen haben. Und das Ziel der Exposition ist, dass er erlebt, nicht, dass er keine Angst hat, sondern er erlebt, dass die Angst abnimmt. Und die nimmt ab innerhalb einer Sitzung und die nimmt ab zwischen den Sitzungen. Je öfters er es macht, desto weniger Angst hat er davor, bis er am Schluss eben keine hat. Und das Ziel ist nicht die Angstfreiheit, sondern ein neuer, angemessener Umgang mit der Angst, weil ja objektiv keine Bedrohung da ist. Und die Entscheidung, das zu tun, wie ich es Ihnen jetzt gezeigt habe in dem Film, die ist schwierig. Deswegen ist unsere Idee, dies in virtueller Realität zu machen. Und das ist jetzt auch dasselbe Beispiel hier, wäre eben Arachnophobie, Spinnenangst. Wie wirkt die Expositionstherapie in VR? Da auch ein kleiner Film von einer Patientin, die wir
wiederholen, was in der und haben sie immer kontrolliert, das ist auch ganz wichtig. Also die Spinne wird, die virtuelle Spinne macht nicht Dinge, die ich nicht kontrollieren kann.
Während Caroline Rau in die virtuelle Welt eingetaucht ist, gibt sie immer wieder an, wie stark sie Angst und Ekel empfindet. Funktioniert die Therapie?
Ja, am Anfang hat man eben noch, ist man noch mehr erschrocken, hat noch mehr Angst vor der Spinne, als dann eben am Ende. Dann nimmt es eben mehr und mehr ab. Ekel und Angst.
Ein erster Erfolg. Doch wie ist es in der echten Welt?
Das ist bei uns meistens immer so ein Test, wie nahe kann man das machen, um den Erfolg zu messen.
Wieder soll sie das Tier zu sich herankurbeln. Diesmal schafft sie es deutlich näher als noch beim ersten Mal. Jetzt der Moment
der echte Test ist dann wieder mit einer echten Spinne im Nachhinein, ja, nach dieser Therapie.
Langsam nähert sich die Spinne. Und tatsächlich, die Gewöhnung in der virtuellen Welt hat Erfolg.
Okay, und wie ist es gerade von der Angst her? Eigentlich.
Genau. Und das ist eben, dass dieser Schritt viel einfacher gemacht wird durch die virtuelle Realität. Und was Sie jetzt hier sehen, ist praktisch bei einer Studie, die wir durchgeführt haben, die Angst, die ausgelöst wird durch virtuelle Realitäten. Das ist wirklich das Interessante auch, das können wir am Schluss gern diskutieren, die Person, der Patient weiß ja, die Spinne ist virtuell, die ist nicht echt. Ja? Trotzdem ist es so, dass die hier auf einer Skala von 0 bis 100 am Anfang der ersten Sitzung mit so einer virtuellen Spinne 80 angeben, also ein relativ hoher Angstwert. Ja? Was Sie aber auch sehen ist, dass die Angst abnimmt innerhalb der ersten Sitzung. Ja? Und das ist genau, was man erreichen will. Dann geht es wieder ein bisschen hoch, in der zweiten Sitzung geht es wieder runter, geht wieder ein bisschen hoch, geht runter, geht hoch, geht runter. Ja? Das war eine Studie, wir haben jetzt nur so 4 Sitzungen gemacht. Wenn man eine individuelle Psychotherapie machen würde, würde man das hier noch weitermachen, bis hier tatsächlich null ist. Dass dies nicht nur, sage ich mal nur, das ist ja das wichtigste Maß, was die an Angst berichten, dass das auch physiologisch so ist, sehen Sie im nächsten Bild. Das wäre praktisch, wie stark der Patient, das ist gemittelt über eine ganze Gruppe von Patienten, schwitzen, während sie zum ersten Mal eine virtuelle Spinne sehen. Und auch wieder hier, Beginn der Sitzung, ist das relativ stark. Das ist ein Maß für Aufregung, für Nervosität, Schwitzen. Es nimmt ab über die Sitzung, geht wieder hoch, nimmt wieder ab, geht hoch, nimmt ab, geht hoch, geht ab. Und man sieht, dass vom Anfang zum Ende da ein deutlicher Erfolg da war. Ja? Das heißt, die macht genau das, was ich will, diese Behandlung. Sie führt dazu, dass der Patient sich nach Vorbereitung diese Angst erlebt, aber auch erlebt, dass die Angst deutlich abnimmt innerhalb und zwischen den Sitzungen, um dann am Schluss sich der Situation relativ angstfrei stellen zu können. Und das ist auch nochmal diese erste Studie. Was wir in dieser Studie jetzt gelernt haben, ist, die Exposition in virtuellen Angstsituationen löst bei den Patienten Angst aus. Sie berichten davon und das zeigt sich auch physiologisch. Das ist eine körperliche Erregung und die Angst nimmt innerhalb und zwischen den Sitzungen ab. Das heißt, das ist ein guter Anhaltspunkt, dass ich das nehmen kann und nutzen kann für die Behandlung. Kommen wir zum zweiten Beispiel, auch in dem Fall die Höhenangst. Auf das möchte ich ein bisschen ausführlicher eingehen. Und auch hier ist es so, dass das Ganze natürlich viel einfacher ist in der virtuellen Welt. Ich stelle mich der Höhe virtuell. Und was wir hier machen, ist, wir haben sozusagen einen Turm gebaut. Den Turm gibt es richtig, echt. Den werden Sie im Film nachher auch echt sehen. Den gibt es echt im Ruhrgebiet. Das ist so ein Tetraeder, eine Aussichtsplattform. Und wir haben den virtuell nachgebaut. Wir haben den aber ins Gebirge gesetzt. Da wirkt er ein bisschen höher. Also es ist nochmal eine andere Landschaft drumherum. Und was dann ist, ist, dass die Patienten die Höhe erklimmen sollen und dadurch sich diese Angst stellen. Und da zeige ich Ihnen auch mal einen Film, kurz, bei dem Sie das nochmal demonstriert sehen. Und was hier auch wichtig ist, ist, dass in dieser Studie, die ich Ihnen hier zeige, wir den Personen, das waren keine Patienten, das waren ganz gesunde Studenten, Aufgaben gegeben haben. Gehe auf dem Turm, geh zum Geländer vor, beug dich rüber, schau runter und so weiter und so fort. Und haben auch erfragt, ob ihnen das Angst macht. Und dann kann ich auch ihr Verhalten messen. Was tun sie tatsächlich? Und das wäre jetzt nochmal hier
die
gezeigt. Und das
uns, wie
findet
Immersion,
jetzt in diesem Cave-System statt. Das ist jetzt dieser Würfel, in dem dieser Turm projiziert wird.
Sich mit einer Höhe auseinandersetzen. Das heißt, da wird ein virtueller Turm erscheinen, den sie schrittweise besteigen soll.
Ausgerüstet mit einer 3D-Brille begibt sich Heiko Blumlein in diesen Raum.
Die Brille ist praktisch wie im 3D-Kino. Das ist so eine Shutterbrille.
Während Professor Cordy seine Reaktionen von einem Kontrollzentrum aus überwacht. Der Patient wird nach und nach mit einer immer größeren Höhe konfrontiert.
Er geht jetzt aktiv auf diesen Turm zu und seine Aufgabe ist, 100
Meter hohen Turm hinauf.
Das sind so Aufgaben, die er immer kriegt.
Vor dem Turm und wir haben erfragt, wie viel Angst diese Situation bei ihm auslöst, bevor er nach oben geht und in der Höhe ist.
Wie schwindelig ist ihm auf einer Skala von 0 bis 100?
20.
Gearbeitet wird mit einem standardisierten Protokoll. Und jedes
manches
Mal, wenn der Proband
selber,
ein neues Stockwerk
erklingt, Joystick,
werden ihm automatisch
habe.
Fragen
Aber
gestellt, um sein Angstlevel zu messen.
Wie viel Angst ist hier?
So, jetzt ist er gerade an einem Level angekommen, wo er auf einem Angstthermometer von 0 bis 100 eine Angst von 50 hat. Das ist schon relativ hoch. Wir wollen feststellen, wo kann er nicht mehr weiter, wo stoppt ihn die Angst, um dann später zu vergleichen zu können, ob er nach einer Behandlung diesen Level überwinden kann und noch höher gehen kann, ohne Angst zu haben.
Okay. Okay, lassen wir das mal so stehen, da kommt nachher nochmal ein Film dazu. Was ich Ihnen nur zeigen will, ist eben, wir haben in diesen Turm, das waren Studenten der Universität Würzburg, 104 reingesteckt und haben gesagt, gehe in dem Turm so hoch du kannst. Ja? Alle wissen natürlich, sie steigen eigentlich gar nirgends hoch. Ja? Und was Sie hier sehen, ist die Stärke der Höhenangst. Das ist ein Fragebogen, der aufmisst, der fasst, wie viel Höhenangst haben die im echten Leben. Ja? Und man sieht, viele haben gar keine Angst vor Höhen, aber manche haben doch auch Werte und würden eher nicht auf was raufgehen, wo sie runterschauen können. Was auch interessant ist, wenn man zu den Gefahren der virtuellen Realität, ein Problem ist die sogenannte Simulator Sickness. Das ist so eine Übelkeit, die entsteht durch solche virtuellen Realitäten. Und da sehen Sie ungefähr, mit den Zahlen kommt auch immer so raus, 5%. Also von 105, die vertragen das nicht. Die vertragen das nicht, weil sozusagen das wie eine Sehkrankheit ist, dass das visuelle System ein bisschen anders sich verändert wie das vestibuläre System. Und das ist so auch, was immer rauskommt. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Was Sie jetzt aber auch sehen, ist, dass die Stärke der Höhenangst, die Sie angeben, wie Sie im echten Leben Angst haben, sehr gut korreliert, wie viel Angst Sie in dem virtuellen Turm haben. Ja? Obwohl Sie gar nicht in der Höhe sind, das ist nur simuliert, dass eben die Personen, die starke Höhenangst haben, auch starke Angst in der virtuellen Realität bekommen. Und hier sieht man, dass es auch Personen gibt, die doch hier sehr hohe Angstwerte angeben. Das heißt, diese virtuelle Höhe löst Angst aus und die korreliert sehr gut mit dem, wie es im echten Leben mit den Personen ist. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist das Verhalten auch anders? Ja? Und das sehen Sie im nächsten Bild, dass von den Personen, die nicht höhenängstlich waren, konnten praktisch alle auf dem virtuellen Turm bis nach oben gehen, bis auf einer, der hat gesagt, das kann ich nicht, das kriege ich Angst. Während von den Ängstlichen haben 35%, die konnten da nicht hochgehen. Ja? Die haben gesagt, nee, das kriege ich zu viel Angst, da gehe ich nicht hoch. Trotz des Wissens, es ist ja nur virtuell. Das ist das Paradoxon, da können wir nachher gern diskutieren, an was das liegt. Und ähnlich ist es auch hier. Das ist die Aufgabe, die stehen auf so einer Plattform und hier ist das ein Gitterboden und hier ist es ein fester Boden, also wo man nicht durchschauen kann. Und die Aufgabe war, von hier da vorzugehen. Ja? Und man sieht sehr schön, das kann man jetzt nicht so einfach sehen hier, aber Hochängstliche konnten das nicht. Die konnten nicht auf dieses Gitter treten, die konnten da nicht hingehen. Ja? Was also auch wieder zeigt, dass diese virtuelle Realität dieses Verhalten auch beeinflusst. Ja? Ich kann das nicht, obwohl ich es weiß, dass die Gefahr eigentlich gar nicht da ist, weil diese Angsttrigger sehr automatisch ablaufen, vermutlich auf subkortikalen Gehirnregionen diese Angst sehr intensiv auslösen. Und jetzt nochmal eine Patientin, ja, das war eine echte Patientin, die eben diese Therapie gemacht hat. Die hat die nicht bei uns gemacht, die hat die beim Herrn Mühlberger gemacht, der lange bei mir gearbeitet hat und mittlerweile in Regensburg Professor ist. Auch wer sie schildert, auch denke ich sehr schön, wie
diese Aussicht
wie das wirkt
ist ein Albtraum. Zumindest für Nicole Fehring. Sie leidet unter Höhenangst. Schon beim Fensterputzen.
Nicht schön. Ich gucke ja auch nach oben und das gefällt mir gar nicht. Also ich zitter schon. Ich halte das Fenster auch nicht fest, weil es zugehen soll, sondern damit ich irgendwo Halt habe.
Nur wenige Kilometer entfernt. Der Bottropper Tetraeder.
Das ist jetzt der echte Tetraeder.
Mit einer Plattform zehnmal so hoch wie Nicoles Dachgeschoss. Für viele ein Highlight im Ruhrgebiet. Für Nicole purer Stress.
Ja, die Höhe, man könnte jederzeit fallen. Es wird nur von Seilen gehalten. Ist nicht schön.
Schon öfter hat sie versucht, ihre Angst hier zu bekämpfen. Ohne Erfolg.
So, ich glaube, jetzt hier ist genug. Weiter muss ich nicht mehr gehen. Wenn ich jetzt mit den Kindern hoch wollen würde, würde ich schon sagen, es ist ein Gefühl von Scheitern, weil ich nicht mit kann. Ein bisschen Traurigkeit ist schon dabei, dass ich dann nicht hoch kann. Aber die Angst siegt leider dann doch.
Hoffnung für Nicole gibt es an der Uni Regensburg. Hier haben die Therapeuten Andreas Mühlberger und Theresa Wechsler der Angst den Kampf angesagt. Mal in die Hand nehmen. In der virtuellen Realität konfrontieren sie Nicole Fehring mit dem Bauwerk, vor dem sie im echten Leben kapituliert. Der Bottropper Tetraeder ist mit seiner luftigen Konstruktion auch virtuell der perfekte Ort für eine Angsttherapie.
Können Sie uns mal sagen, wie weit Sie gestern gekommen sind?
Also, wenn ich das jetzt hier so sehe, glaube ich nicht, dass ich bis zur ersten Plattform da bin, ich nicht gekommen.
Wie hoch ist im Moment die Angst? Wieder von 0 bis 100, wenn Sie das...
Ja, so langsam geht es auf die 70.
70?
Mhm. Ja, noch stehe ich unten.
Gut. Wie hoch ist die Angst jetzt?
Die ist jetzt, glaube ich, 100, doch.
100?
Ja.
Dann bleiben wir jetzt hier mal stehen.
Maximale Angst. Auch wenn Nicole eigentlich weiß, dass alles nur in ihrem Kopf passiert. Aber warum dann nicht gleich auf einen echten Turm steigen?
Also das ist ein Problem bei der Exposition in der Realität, dass sie viel zu wenig oft durchgeführt wird. Weil es aufwendig ist, auf der einen Seite tatsächlich in die reale Situation reinzugehen, aber auch viele Leute da erstmal sich distanzieren, sich das nicht vorstellen können, vielleicht nicht zutrauen können, so eine Therapie mitzumachen. Und die sind sehr viel leichter bereit, zunächst an eine virtuelle Realität zu gehen und sich dort ihren Angstsituationen zu stellen.
Je perfekter die Illusion, desto besser funktioniert die Therapie. Die Psychologen helfen nach. Mit Höhenwind aus dem Ventilator und einem wackeligen Geländer.
Die Angst aushalten, oben bleiben, bis die Angst nachlässt, bis das Gefühl sich ändert zum Positiven.
Dann dürfen Sie jetzt mal sich ein bisschen nach vorne lehnen und mal einen Blick über das Geländer werfen. Geht das?
Das ist schwer.
Okay, dann bleiben Sie einfach dabei.
Seit etwa einer Stunde läuft Nicole auf dem virtuellen Tetraeder.
Herzlichen Glückwunsch,
Dankeschön,
dass Sie die höchste Plattform geschafft haben.
Oh.
So.
Ja, es passiert wirklich so, wie wir es besprochen haben. Die Angst, die lässt nach, die verschwindet. Es ist ein sehr schönes Gefühl, so dass man wirklich jetzt am liebsten loslegen würde.
Das tut sie schon am nächsten Tag.
Wir erwarten, dass Sie jetzt natürlich auch in der Realität nochmal Angst bekommen. Muss mal gucken, wie sich das unterscheidet von gestern. Das wird eine interessante Sache sein.
Vor 3 Tagen war an dieser Stelle Schluss für Nicole.
Okay, wie stark ist die Angst?
0.
Irgendwelche Symptome? Nichts? Alles gut?
Ja.
Aha. Jetzt braucht Nicole nicht mal das Geländer.
Schauen, wie es in den Nagel geht, da wird es ein bisschen luftiger.
Ja.
Hüpp. Hey, super.
Da, wo der Bauchkran so schemenhaft zu sehen ist, dahinter, da wohnen wir dann so.
Aha. Symptome irgendwas?
Ganz ruhig.
Gar nicht.
Mir ist warm, aber ich glaube, das ist eher der Aufstieg.
Ja, ja.
Ein Riesenerfolg, zumindest kurzfristig.
Es kann aber genauso gut sein, dass die Angst dann noch mal stärker ist und man sie dann wieder genauso wie in der virtuellen Realität zulassen muss, aushalten muss und sie dann auch wieder vorbeigeht.
Dass ich jetzt hier stehe, ohne zu sagen, können wir wieder unten filmen, es ist Wahnsinn. Also jetzt fangen schon fast die Hände an zu zittern vor Freude und nicht mehr vor Angst. Es ist Wahnsinn.
Längst nicht bei allen Patienten klappt das so gut. Doch Nicole hat mit der VR-Therapie ihr Ziel erreicht. Sie ist endlich angstfrei.
Ja, also ich denke, das hat sehr schön gezeigt, wie sie es am Anfang nicht konnte, aber durch den Schritt über die virtuelle Realität diese Übungen dann auch in der Realität gut übertragen werden konnten. Und das ist jetzt noch ein Beispiel von einer Studie. Das war jetzt ein Einzelfall, die wir in Tübingen, in Würzburg gemacht haben. Das waren 43 Patienten, denen wir genau diese Therapie durchgeführt haben, die sie in dem Film gesehen haben. Und man sieht hier sehr schön, dass die Angst abnimmt durch diese Therapie und auch noch 3 Monate später noch mal deutlich reduziert ist. Also weil die Patienten dann natürlich auch in der Realität anwenden und damit auch weniger eingeschränkt sind. Um das hier zusammenzufassen, die VR-Simulation hier in der Höhe löst emotionale Reaktionen vergleichbar mit echten Emotionen aus. Das ist echt der Punkt, den ich machen möchte. Und zwar, die Probanden berichten Angst und sie vermeiden die gefährlichen Situationen, die ja in der VR gar nicht gefährlich sind, aber sie vermeiden sie auch. Und das ist sehr wichtig, dass das passiert. Die Expositionstherapie zur Behandlung von Höhenangst ist erfolgreich und führt zu anhaltenden Angstreduktionen. Und der Therapieerfolg kann auf die reale Situation übertragen werden. Also insofern ist das ein sehr sinnvoller Ansatz. Das dritte Beispiel, was ich Ihnen berichten möchte, auch weil da die VR ein bisschen anders ist, wäre eben zu Personen, die Flugangst haben. Da ist auch offensichtlich, dass ich das nicht so einfach üben kann in echt, weil ich mit Flugzeugen sind erstens teuer und zweitens haben zum Beispiel manche Patienten Angst vor Turbulenzen. Die kann ich nicht einfach so real sagen, jetzt wo sind die, die herstellen. Aber in Virtualität kann ich das schon machen. Und da habe ich auch einen Film, der ist ein bisschen kürzer. Wenn Sie es nochmal sehen,
also,
der ist schon relativ,
ganz real.
Relativ
die Angst
alt.
Bleibt die gleiche.
Aber Sie sehen, dass wir hier durch Bewegungen Beschleunigungen simulieren können und Turbulenzen simulieren können.
Ja, ziemlich.
Wenn Sie die Lehne mal loslassen würden, was passiert dann? Wie geht es Ihnen?
Der Patient merkt im Laufe der Behandlung, dass die ihn ängstigende Situation nicht beunruhigend ist. So lernt er, sich mit seiner Phobie vertraut zu machen und sie zu durchleben. Die Angst schwächt durch die häufige Wiederholung merklich ab.
Das war jetzt ein Luftloch, oder?
Oh. Ein bisschen nach vorne, ja. Was spüren Sie da?
Man kann sehr gut physiologische Reaktionen dabei aufzeichnen.
Das Herz geht schneller und in der Magengegend wird es leicht mulmig.
Da Angst selbst eine natürliche Reaktion des Körpers ist, ist Angstfreiheit ein unrealistisches Ziel. Geheilt werden soll vielmehr das Vermeiden der Angst.
Okay, und was man hier auch sieht, ist, dass die Immersion, also die Qualität des visuellen Inputs war eigentlich nicht sehr gut. Ja? Es war ein alter Film, da war der Herr Mühlberger auch noch jünger Das ist nicht so gut, aber die Effekte der Therapie trotzdem, auch das können wir gern diskutieren. Heute sieht es bei uns im Flugzeug so aus, also es ist moderner geworden virtuell zur Behandlung und da zeige ich jetzt keinen Film nochmal, aber bei dem anderen hat man diese Motion ganz gut gesehen. Das ist beim Fliegen ganz wichtig, weil das ein starker Angstauslöser für die Patienten ist, so ein Luftloch reinzufallen oder Turbulenzen. Und die Studien, die wir hier gemacht haben, das nennen wir Kompakttherapie. Kompakttherapie, warum? Das heißt, wir hatten das Problem, dass aus ganz Deutschland Personen diese Therapie machen wollten und die natürlich nicht für längere Zeit nach Würzburg kommen konnten. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben eine Diagnostik mit den Personen gemacht. Die hatten alle eine spezifische Phobie und haben Flug vermieden. Was uns wichtig war, ist, dass alle irgendwann im Leben schon mal geflogen sind, aber aufgrund der Angst 5 Jahre lang nicht ins Flugzeug steigen konnten. Ja? Und dann haben wir denen sozusagen die Vorbereitung in der Informationsbroschüre gemacht. Das heißt, wir haben denen zusammengestellt, was ist Angst, was bedeutet, wie kann man Angst bewältigen. Wir haben noch ein bisschen Informationen zum Fliegen, warum fliegen die überhaupt nicht runter, die Flugzeuge, warum bleiben die oben. Das ist so, was die Piloten gerne erklären und haben dann erklärt, warum es sehr wichtig ist, sich der Angst zu stellen und die Angst nicht mehr aus dem Weg zu gehen, sondern sich zu stellen. Das kann unangenehm sein, aber man erfährt, dass sie abnimmt innerhalb des Fliegens und beim nächsten Flug wird es noch besser. Und haben sie dann eingeladen nach Würzburg. Das war so eine halbtägige Einzelsitzung, in denen sie dann nochmal das Ganze durchgesprochen worden ist. Und sie haben dann 4 virtuelle Flüge gemacht, so wie Sie es gerade gesehen haben, 18 Minuten. Ja. Und was man hier jetzt eben sieht, und das ist das Interessante, was in dieser Studie gemacht worden ist. Man sieht die Angaben, wie stark ist Ihre Flugangst. Und die blauen Balken sind die, die nur dieses Heftchen bekommen haben. Ja? Und die anderen Balken, das sind die, die in dem virtuellen Flugzeug gesessen sind. Und man sieht sehr schön, dass hier bei den grünen Balken diese Angst deutlich nach runter gegangen ist und dass die eben deutlich auch unten geblieben ist über 6 Monate. Das heißt, es hat auch einen langfristigen Erfolg gehabt. Die Frage hier ist jetzt auch, und das haben wir hier sehr explizit untersucht, steigen die nachher wirklich in ein echtes Flugzeug? Ja? Und ein Beispiel ist hier ein Patient, der dann eben geschrieben hat, und das sind die Flüge, die er gemacht hat, 78 nach dieser Therapie. Also der hat das sehr häufig gemacht. Aber auch das ist wieder ein Einzelfall. Was wir jetzt untersucht haben, ist tatsächlich, wir haben ihn nach der Therapie, die ich Ihnen gerade geklärt habe, nach solchen 4 virtuellen Flügen, ein echtes Ticket in die Hand gegeben. Ja? Und haben gesagt, okay, jetzt kommt der echte Flug, macht es oder macht es nicht. Und die Hälfte dieser Personen haben dann das Ticket in die Hand bekommen und sonst nichts. Und die andere Hälfte, mit denen ist jemand mitgegangen zu dem Flug. Ja? Und was das Typische wäre für eine Angstbehandlung von dieser Art. Und was man hier eben sieht, ist, dass 67% alleine ins Flugzeug sitzen konnten. Ja? Und man muss bedenken, dass die eben 5 Jahre es nicht konnten. Während, wenn noch jemand mitgeht, kommt man auf 87%, also fast alle konnten dann unter Begleitung diesen Flug auch absolvieren. Also was ein sehr gutes Zeichen ist. Und das sind auch Behandlungen, ähnliche Ergebnisse bekomme ich, wenn ich das Ganze ohne virtuelle Realität mache. Aber dann ist es natürlich aufwendiger und das sind so Seminare, die angeboten werden. Und auch die Hemmschwelle ist größer bei den Patienten, das ist keine Frage. Das zeige ich Ihnen am Schluss nochmal. Okay, also ich möchte es hier so eine Art Zusammenfassung, dass es eben Expositionstherapien der Virtualität auch zur Flugangst ist erfolgreich. Und ich habe Ihnen hier auch 6 Monate Folgendaten gezeigt. Und es kann sehr gut auf reale Situationen übertragen werden und ist somit erfolgreich. Und mittlerweile gibt es hier Studien von verschiedenen solchen Ängsten, Flugangst, soziale Angst, Angst vor Tunneln, Höhenangst habe ich Ihnen gezeigt, Angst vor Tieren, vor Hunden gibt es solche Studien. Und es gibt jetzt mittlerweile auch Meta-Analysen, die solche Studien zusammenfassen. Und hier kann man sagen, dass diese Effektstärke, die habe ich Ihnen vorher mal vorgestellt, die liegt ungefähr bei ein bisschen über 1. Ja? Also es sind sehr effektive Therapien, die sind da und auch relativ einfach anwendbar. Warum sollte man das tun? Warum in virtueller Realität? Das ist eine ökologisch valide Situation, das heißt, die gleicht der echten Situation, aber sie ist 100% kontrollierbar. Ja? Das ist, glaube ich, der große Vorteil für Patient und für Therapeut. Wichtig ist auch für den Therapeuten, er kann es in seinen Therapieräumen durchführen, er muss gar nicht rausgehen. Ja? Deswegen ist das Angebot viel einfacher zu machen. Wichtig ist auch, ich kann Dinge herstellen, die ich sonst nicht so einfach herstellen kann. Ich kann zum Beispiel Turbulenzen herstellen, ich kann ein Gewitter herstellen, ich könnte Höhen bestimmter Art, ich könnte 100 Stockwerke Wolkenkratzer herstellen, was immer ich will, was in echt schwieriger ist. Und ich kann es wiederholen. Das ist ja ein wichtiger Punkt, das habe ich Ihnen gesagt. Die Angst nimmt innerhalb und zwischen den Sitzungen ab und manche Patienten brauchen da viele Wiederholungen. Und das ist in echt sehr aufwendig. Während in Virtualität kann ich es so oft ich will. Ich muss nur den Computer wieder laufen lassen. Und es gibt kein Risiko bei Fehlern. Ja. Es kann eigentlich nichts passieren, weil alle sitzen auf dem Boden, alle sind in einem Zimmer. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das senkt die Hemmschwelle. Ja, das ist mehrfach untersucht worden. Auch wir haben das gemacht. Wenn ich Patienten die Wahl gebe, willst du das in echt machen oder in virtueller Realität? Da wählen zwischen 81% und 93% die Virtualität. Die Hemmschwelle ist viel geringer für diese Therapie, die wichtig ist. Das ist für uns ein ganz entscheidender Aspekt. Das ist zeit- und personaleffektiv und auch ganz interessant für uns als Forscher. Wir können da sehr spezifische Forschungsfragen untersuchen, die sonst nicht so einfach untersuchbar sind. Das wäre die letzte Studie, die ich Ihnen vorstellen wollte. Da kommen wir wieder zurück zu dieser Spinnenangst. Wie kann ich einen Rückfall verhindern? Und da ist was, was ich ansonsten von der Forschung nicht so einfach untersuchen kann. Und zwar wissen wir, dass wenn ich so eine Angsttherapie mache, die erfolgreich ist, dass der Erfolg, wie wir sagen, sehr stark kontextabhängig ist. Ja? Also das habe ich hier, und das nennen wir das Renewal. Das heißt, als Beispiel hier, der Patient lernt, dass Spinnen in einem hellen Zimmer ungefährlich sind, dann ist er aber in einem dunklen Raum, dann tritt die Angst wieder auf. Und das nennt man Renewal, das heißt, es kommt zu einem Rückfall. Das Ganze ist extrem logisch, wenn man das evolutionär betrachtet. Wenn Sie einmal tatsächlich einer Gefahr ausgesetzt waren, zum Beispiel, Sie sind, sagen wir mal an, von einem Löwen, da ist ein Tier von einem Löwen angegriffen worden, an einem Wasserloch, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn er jetzt irgendwo mal einen Löwen trifft, der ungefährlich ist und der ihm nichts macht, nicht zu sagen, das ist jetzt immer so. Ja? Das ist, wenn der Löwe satt ist, ist er ungefähr. Wenn er nicht satt ist, dann ist er wahrscheinlich gefährlich. Also es ist immer sicherer, lieber das kontextabhängig zu verlernen. Also Angst zu verlernen ist immer kontextabhängig. Ich kann, wenn ich gut überleben will, nicht einfach sagen, weil es da nicht gefährlich ist, dann ist es dort auch nicht gefährlich. Ja? Und das ist genau das, was wir hier beobachten. Wenn der jetzt in der Therapiezimmer lernt, die Spinne ist nicht gefährlich, die Höhe nicht, dann kann das gut sein, wenn es dunkel ist, wenn es windig ist oder wenn es woanders ist, dass die Angst wieder auftritt. Und was man dann machen muss, und das ist natürlich ein Punkt, ich muss den Kontext möglichst oft variieren in diesen Lernerfahrungen. Ja? Und das ist auch was, was ich in der virtuellen Realität sehr einfach machen kann. In echt ist es viel schwieriger. Und das haben wir hier sehr puristisch untersucht. Sehr puristisch in dem Sinn, dass wir diese Exposition mit Spinnen einmal immer im selben Kontext gemacht haben, also immer in einem gelben Raum und einmal immer in verschiedenen Räumen. Der war mal gelb, mal grün, mal blau, mal rot. Und die entscheidende Frage ist jetzt die, wie viel Angst haben die, wir wissen schon, dass die Therapie wirkt, die Frage ist, wie viel Angst haben sie in einem neuen Raum? Und das wäre jetzt hier ein neuer virtueller Raum, der ist grau, ja? Oder eine echte Spinne, wie Sie es vorher schon gesehen haben. Das ist so der typische Test, den wir machen. Wie nahe lässt du das an dich ran? Dann können wir die Zentimeter hier messen. Und die Hypothese ist klar, wenn ich das ständig wechsle hier, dann sollte das besser übertragbar sein auf den Raum. Da gibt es weniger Rückfall. Das wäre jetzt praktisch die Therapie. Der kommt nach Hause und ist im grauen Raum. Hat der einen Rückfall oder nicht? Oder hat diese Spinne, hat er einen Rückfall oder nicht? Und was Sie jetzt sehen, ist genau das. Wenn ich diese Behandlung in einem Raum mache, das ist das Ende der Therapie, da ist die Angst gering und ich komme jetzt in den grauen Raum, geht die Angst wieder hoch. Ja? Während wenn ich vorher das in vielen Räumen geübt habe, dann bleibt die unten. Dann habe ich gelernt, es ist egal, welcher Raum es ist, die Angst ist weg. Während der hat das nicht gelernt, der hat es vom Gelben abhängig gemacht. Ja? Das heißt, dieser Kontextwechsel hilft mir sehr stark und das ist auch die Übertragung auf das echte Spinne. Das heißt, wie nahe können die ranziehen, die in differen, in unterschiedlichen Kontexten war, die schaffen das näher ranzuziehen, als die in einem waren. Das ist ja auch ein neuer Kontext im Endeffekt. Das heißt, ich kann hier auch solche Fragen sehr gut untersuchen und diese Variationen dann durchzuführen in VR ist einfach. Ja? Ich kann eben da Kontexte, ich kann es hell machen, ich kann es dunkel machen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann durch diese Kontextvariation den sogenannten Renewal-Effekt deutlich reduzieren und das kann ich in VR sehr gut durchführen. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, weitere Anwendungen. Was gibt es noch? Da ist jetzt so ein bisschen einfach beispielhaft. Ich habe es vorher schon gesagt, soziale Angst. Auch das ist virtuell, da gibt es mittlerweile auch Szenarien, dies zu tun. Da sitze ich vor einer virtuellen Audienz. Die kann man dann einstellen, wie geht die, hört die interessiert zu, schaut die eher desinteressiert, schaut die grimmig etc. und kann dann praktisch mein Verhalten in dieser Situation üben. Virtuell und da sind eben dann Agenten, die eben virtuell ein gewisses Verhalten zeigen. Ein anderes, das ist jetzt auch aus dem Angstbereich. Ein anderes Beispiel ist ADHD, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das ist ja die typische Schulsituation, in der die Personen viel abgelenkt sind, häufig auffälliges Verhalten zeigen. Und da gibt es mittlerweile auch virtuelle Klassenzimmer, in denen die untersucht werden können zur Diagnostik. Ist das eine ADHD oder nicht? Lassen die sich besonders leicht in der Situation ablenken oder nicht? Oder eben auch Übungen zu machen, dass sie eben lernen, sich nicht so leicht abzulenken in dieser Situation, die dann doch sehr schulähnlich ist. Ja? Das gibt es mittlerweile. Was auch ein ganz interessanter Ansatzpunkt ist, ist Sucht, Abhängigkeiten. Jeder, der mal geraucht hat, weiß oder aufgehört hat oder weiß, dass es schwierig ist, irgendwo hinzukommen, wo andere rauchen oder wo eine Zigarette angeboten wird etc. Und das ist bei Alkoholikern genauso. Und das gibt es auch mittlerweile, virtuelle Realitätsansätze, dass ich sowas üben kann, Nein zu sagen. Ja? In die Situation zu gehen, dann kommt ein Agent auf einen zu, der eben was anbietet, dann sage ich nein und ich bin in dieser Situation, in dieser Bar, die ja sowieso schon das Verlangen nach der Droge auslöst etc. Also das ist ein Ansatz, der hier verfolgt wird und auch immer weiter angewandt wird. Und ein ganz interessanter Ansatz, an dem wir jetzt auch aktuell arbeiten, ist Schmerzen. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass Akutschmerzen, in dem Fall ist das untersucht worden an einer Wundbehandlung, das sind Personen, und zwar waren das Soldaten, die verletzt waren in Brandverletzungen, bei denen man häufig den Verband wechseln muss. Und das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur. Und man will auch aufgrund verschiedener Punkte nicht zu viele starke Schmerzmittel denen geben. Ja? Und was man zeigen konnte, ist, dass wenn der Mensch in einer virtuellen Realität ist, dort präsent ist und die echte Sache ausgeblendet hat, dieser Bandwechsel relativ schmerzfrei durchgeführt werden kann. Ja? Und das ist nicht nur Ablenkung, die haben das hier verglichen mit einem einfachen Computerspiel, so ein Nintendo-Computerspiel, das hat diesen Effekt nicht gehabt. Also das Eintauchen in die Virtualität, dort sich präsent zu fühlen, das blendet den Körper sozusagen ein bisschen aus und kann diese Schmerzen in den Hintergrund bringen. Und das ist eine ganz interessante Möglichkeit, auch vor dem Hintergrund, dass viele Patienten sehr oft Schmerzmittel nehmen und das auch langfristig schmerzverstärkend wirken kann. Und um dieses zu reduzieren, könnte man hier auch Virtualität einsetzen. Als letztes noch, nur als Diskussionsanregungen, was ist denn Einschränkungen, Probleme, Gefahren? Sicher ist es so, dass eine Einschränkung ist, das ist technisch anspruchsvoll und es kostet Geld. Es wird zwar immer billiger, aber es kostet immer noch Geld. Das heißt, die Verbreitung wird nicht so schnell passieren, denke ich, weil das die technischen Anforderungen höher werden, aber durch den Fortschritt wird das schon überwundbar sein. Eine Einschränkung oder ein Problem ist, das habe ich schon mal kurz angesprochen, die sogenannte Simulator-Sickness und die möglichen Nachwirkungen. 5-10%, das hängt je nach der Qualität dieser virtuellen Realität, hängt es ab, denn wird es in dieser VR schlecht. Wir hatten auch mal jemanden, der hat sich wirklich übergeben, das ist nicht so ohne und es kann auch eine Weile nahenhalten. Aber es ist ähnlich wie eine Sehkrankheit. Und durch wiederholtes Nutzen oder durch Üben kann man das schon in den Griff kriegen. Aber es gibt 5%, da macht es keinen Sinn. Denen wird es auch auf dem Boot immer schlecht. Der dritte Punkt ist der Traumatisierung durch falsche Anwendung. Ich habe es Ihnen gezeigt, dass auf der einen Seite diese VR Emotionen auslöst. Die lösen Angst aus, die verändern das Verhalten und es zeigt sich auch physiologisch. Dann kann es auch umgekehrt sein, dass ich denen auch was zufügen kann, ja, rein theoretisch. Und ich glaube, dass deswegen auch nur ein verantwortungsvoller Nutzen dieser virtuellen Realität sinnvoll ist. Und deswegen auch mein Punkt, es muss immer abgesprochen sein, was die Person sieht. Der muss darauf vorbereitet sein, der muss freiwillig das tun, der muss einverstanden sein. Und es muss, wenn man es therapeutisch macht, ein Therapeut dabei sein. Weil sonst kann das auch schiefgehen und es kann die Angst sogar verstärken oder schlimmer machen. Ein Punkt, den man immer wieder hört, es reduziert natürlich den persönlichen Kontakt. Auch hier, es ist sicher richtig, es wird sozusagen eine Gerätepsychotherapie immer mehr, aber ich habe es Ihnen am Anfang gezeigt, die Versorgung ist einfach nicht optimal und es ist was die Schwelle verringert und deswegen mehr Personen erreicht werden. Und ich glaube, dass wir deswegen den Schritt durchaus gehen können. Es ist nicht für alle der richtige Schritt, aber es ist für viele vielleicht der richtige Schritt. Und damit wäre ich am Ende von meinem Vortrag. Vielen Dank.
Das war der Psychologe Paul Pauli über Psychotherapie in der virtuellen Realität. Er hat seinen Vortrag am 13. Dezember 2017 im Technoseum in Mannheim gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.